Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ist Israels Zukunft Vergangenheit? Ist die Gemeinde bzw. Kirche etwa doch das neue Israel und hat sie die Verheißungen des Alten Testamentes von den Juden übernommen? Die beiden Bibellehrer Johannes Pflaum und Norbert Lied legen in dieser Broschüre Ersatztheologie auf überzeugende Weise dar, dass die Bibel allen theologischen Konzepten zum Trotz die Ersetzung Israels durch die Gemeinde nicht lehrt und dass die Gemeinde gar nicht das neue Israel Gottes sein kann. Hören Sie heute die Einleitung sowie den ersten Teil des ersten Kapitels. Hören Sie heute im zweiten Teil die zweite Hälfte des ersten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Im Januar 1999 berichtete die NAI, inzwischen Israel heute, dass 1000 amerikanische Kleriker, auch römisch-katholische und protestantische Bischöfe, Bill Clinton aufgefordert hatten, die Entwicklungshilfemittel an Israel einzufrieren, um so Druck auf Israel auszuüben und einen palästinensischen Staat zu unterstützen. Das Kairos-Palästina-Dokument vom 12. Dezember 2009 wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen der ÖRK als ein Wort des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe aus der Mitte des Leidens der Palästinenser und Palästinenserinnen veröffentlicht. Es muss angemerkt werden, dass diese Stellungnahme des ÖRK nicht prinzipiell von sämtlichen Vertretern der Enterbungstheologie, der Ersatztheologie geteilt wird. Es gibt auch gläubige Vertreter dieser theologischen Richtung, die diesen Text ablehnen. Das ganze Dokument ist von einer ideologischen, tendenziösen und anti-israelischen Grundhaltung geprägt. Es macht deutlich, zu welchen verwerflichen Auswüchsen die Enterbungs- bzw. Ersatztheologie führen kann. Jeder Glaube an eine biblische Zukunft des Landes und Volkes Israels wird darin mit folgenden Sätzen abgelehnt. Unser Herr Jesus Christus kam in die Welt und verkündigte, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen sei. Er brachte eine neue Lehre mit, Markus 1, Vers 27, die ein neues Licht auf das Alte Testament, auf die Themen warf, die sich auf unseren christlichen Glauben und unser tägliches Leben beziehen, auf Themen wie die Verheißungen, die Erwählung, das Volk Gottes und das Land. Wir glauben, dass das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist, das jede Epoche der Geschichte in einem neuen Licht erscheinen lässt und das den christlichen Gläubigen offenbart, was Gott uns hier und heute sagt und nicht nur, was Gott in der fernen Vergangenheit gesagt haben mag. Deshalb darf das Wort Gottes nicht in steinerne Buchstaben verwandelt werden, die die Liebe Gottes und seine Fürsorge im Leben der Völker und jedes einzelnen Menschen entstellen. Diesem Irrtum erliegt die fundamentalistische Bibelauslegung, die uns Tod und Zerstörung bringt, wenn das Wort Gottes versteinert und von einer Generation auf die andere als toter Buchstabe tradiert wird. Dieser tote Buchstabe wird in unserer derzeitigen Geschichte als Waffe benutzt, um uns unsere Rechte und unseres Landes zu berauben. In oben stehendem Zitat wird auf raffinierte Weise suggeriert, dass der Glaube an die Verheißungen für Israel gleichzusetzen ist mit der Förderung von Zerstörung und Tod. An anderer Stelle ist in diesem Papier zu lesen: Wir glauben, dass unser Land einen universellen Auftrag hat. In dieser Universalität erweitert sich die Bedeutung der Verheißungen des Landes, der Erwählung und des Volkes Gottes und schließt die ganze Menschheit ein, angefangen bei allen Völkern, die in diesem Land wohnen. Im Lichte der Lehren der Heiligen Schrift war die Verheißung des Landes zu keiner Zeit ein politisches Programm, sondern vielmehr der Auftakt zur vollständigen, universellen Erlösung. Sie war der Beginn der Vollendung des Reiches Gottes auf Erden. Mit anderen Worten, Israel hat seine heilsgeschichtliche Bedeutung verloren und hatte nie das Recht, ein eigenes Volk mit einem Land und Staat zu sein. Auch das Alte Testament wird hier in dramatischer Weise seiner Verheißungen und bereits damals schon eingetroffenen Erfüllungen und Bedeutung beraubt. Schließlich versteigert sich diese Verlautbarung des ÖRK sogar zu der Aussage, dass ein Glaube an die biblischen Verheißungen und die damit untrennbar verbundene Zukunft für Israel Sünde sei. So lesen wir: Wir erklären ferner, dass die israelische Besetzung palästinensischen Landes Sünde gegen Gott und die Menschen ist, weil sie die Palästinenser ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt, die ihnen von Gott verliehen worden sind. Wir erklären, dass jede Theologie, die die Besetzung rechtfertigt und dabei vorgibt, sich auf die Bibel oder auf den Glauben oder die Geschichte zu stützen, von der christlichen Lehre entfernt ist, weil sie im Namen des allmächtigen Gottes zu Gewalt und zum heiligen Krieg aufruft und Gott temporären menschlichen Interessen unterordnet. Damit entstellt sie das Antlitz Gottes in den Menschen, die unter politischem und theologischem Unrecht leben müssen. Hier wird nicht nur eine einseitige und in weiten Teilen den Tatsachen widersprechende Sichtweise des israelisch-palästinensischen Konflikts vorgenommen. Dem Leser wird auch auf aufwieglerische Weise die These untergejubelt, dass der Glaube an die Verheißungen und die damit verbundene Stellungnahme zugunsten des heutigen Staates Israel mit einem Aufruf zum heiligen Krieg gleichzusetzen sei. Damit wird der Glaube an die biblische Zukunft Israels auf eine Stufe mit dem islamischen Dschihad gestellt. Außerdem erhebt sich der Mensch zum Richter über Gott und seine Verheißungen. Mit dieser falschen Stellung zu Israel hat die Christenheit nicht nur schwere Schuld auf sich geladen und tut dies immer wieder neu. Sie hat dadurch auch ihr Urteilsvermögen verloren, um die Zeichen der Zeit recht zu beurteilen. In Sacharja 2, Vers 12 lässt Gott in Bezug auf Israel wissen: Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Fußnote 20 der revidierten Elberfelder Übersetzung von 1986 erklärt dazu: Ja, wer euch antastet, der tastet seinen eigenen Augapfel an. Mit anderen Worten bedeutet das: Wer Israel antastet, der fügt sich selbst einen Sehschaden zu. Der macht blind. Genau das passierte in der Kirchengeschichte. Wenn sich auch der Antisemitismus in verschiedenen Formen und Ausprägungen durch die Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch verfolgen lässt, muss hier doch noch ein wichtiger Fakt erwähnt werden, damit nicht falsche Rückschlüsse gezogen werden. Es gibt sowohl Theologen als auch viele Nachfolger Jesu, die aufgrund ihres theologischen Systems für das Land und Volk Israel keine Zukunft mehr sehen, aber deshalb keine Antisemiten sind oder den Antisemitismus in irgendeiner Form verteidigen würden. Aus diesem Grund darf hier nicht in falscher Weise pauschalisiert werden. Außer Frage steht aber auch, dass die fehlende heilsgeschichtliche Sicht für Israel in vielen Fällen zum Antisemitismus in der Kirchengeschichte geführt und denselben gefördert hat. So hätte sicherlich eine klare biblische Sichtweise der Israel- und Judenfrage im Dritten Reich einen großen Teil der Christenheit vor der Verführung bewahrt. Umgekehrt waren es eine ganze Reihe einfacher Gläubiger, die in diesem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte den antichristlichen Geist anhand seiner Haltung gegenüber dem Judentum erkannten und sich deshalb nicht vom Sog der Verführung mitreißen ließen.
Thank you. makom anayim shevet achim gam yachad hine makom anayim shevet achim gam yachad hine makom anayim shevet achim gam yachad hine makom שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים לא 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 הנה מה טוב ומה נעים לא 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 הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם
Die biblische Sicht für Israel. Erst in der nachreformatorischen Erweckungszeit begann ein langsames Umdenken unter evangelischen Christen. So gab es seitdem immer wieder Theologen, die innerhalb der evangelischen Kirche die heilsgeschichtliche Linie für Israel sahen und sich dem Antisemitismus entgegenstellten. Zu ihnen gehörten beispielsweise Sir Henry Finch, der von 1558 bis 1625 lebte, Johann Albrecht Bengel, der von 1687 bis 1752 lebte, Jung Stilling, der von 1740 bis 1817 lebte, Anthony Ashley Cooper, dem siebten Earl von Shaftesbury, der von 1801 bis 1885 lebte, Franz Delitzsch, der von 1813 bis 1890 lebte, oder J.C. Ryle, der von 1816 bis 1900 lebte, oder C.H. Spurgeon, der von 1834 bis 1892 lebte, oder Professor Ernst F. Ströter, der von 1846 bis 1922 lebte. Besonders im Pietismus finden sich in der jüngsten Vergangenheit bis in die Gegenwart eine ganze Reihe gläubiger kirchlicher Theologen, die für die biblisch-heilsgeschichtliche Sicht von Israel innerhalb der evangelischen Theologie und Kirche eintraten. Hier sollen nur stellvertretend einige Namen genannt werden: Walter Tlach, Fritz Grünzweig, Gerhard Meyer, David Jaffin, Heiko Krimmer oder Linhard Pflaum. Selbst innerhalb der römisch-katholischen Kirche, durch deren Geschichte sich die Enterbungstheologie verbunden mit dem Antisemitismus wie ein roter Faden zieht, gab es einzelne Stimmen zugunsten der Juden. So sprach sich beispielsweise der Mystiker Bernhard von Clairvaux gegen die christlichen Gräueltaten gegenüber den Juden aus. Der bekannte Pietist und Augenarzt Prof. Dr. Jung Stilling, der von 1740 bis 1817 lebte, der Zeit seines Lebens gut 3000 Menschen durch Operationen von der Blindheit befreite, gilt als einer der berühmtesten deutschen Ophthalmiechirurgen. Jung Stilling bezeugte lange vor der Staatsgründung Israels aufgrund seines Bibelglaubens: Allenthalben blickte der wahre Christ nach dem großen Uhrzeiger, nach des Tempels Zinne, und wer blöde Augen hatte, der fragte den schärfer Sehenden, wie viel Uhr es sei. Was man über die Juden schreibt, ist mir zum Teil bekannt, doch ihr Zug in ihr Vaterland wird vielen die Augen öffnen. Dadurch wird dann die Bibel noch einmal vor allen Augen legitimiert, und wir wissen dann, woran wir sind. J.C. Ryle schrieb 1867 im Vorwort zu seinem Buch »Coming Events and Present Duties – Being Miscellaneous Sermons on Prophetical Subjects«: »Ich glaube, dass die Juden letztendlich eine eigenständige Nation wieder gesammelt und in ihrem eigenen Land wiederhergestellt werden. Sie werden zum Glauben an Christus bekehrt werden, nachdem sie durch eine große Trübsal gegangen sind.« Jeremia 30, Vers 10 und 11, Jeremia 31, Vers 10, Römer 11, die Verse 25 und 26, Daniel 12, Vers 1 und Sacharja 13, die Verse 8 und 9. Charles Spurgeon sagte 1855 in einer Sonntagspredigt: »Ich glaube, dass wir die Wiederherstellung der Juden nicht ernst genug nehmen. Doch wenn es in der Bibel irgendetwas gibt, das verheißen wurde, dann ist es doch mit Sicherheit dies. Ich stelle mir vor, dass man die Bibel nicht lesen kann, ohne deutlich zu sehen, dass es eine ganz konkrete Wiederherstellung der Kinder Israels geben wird. Möge dieser Tag bald anbrechen.« Und 1864 verkündete Spurgeon in Bezug auf Hesekiel 37 unter dem Thema »Die Wiederherstellung und Bekehrung der Juden«: »Unser Text bedeutet offensichtlich Folgendes. Erstens werden die Juden politisch wiederhergestellt werden. Das heißt, sie werden wieder ihr eigenes Land und ihre eigene Nationalität besitzen. Zweitens wird es zu einer geistlichen Wiederherstellung, ja, einer Bekehrung der Stämme Israels kommen. Ihr Erfolg als Nation wird sie berühmt machen. Ja, sie werden so glanzvoll sein, der Thron Davids wird so prachtvoll leuchten, dass Ägypten, Tyrus, Griechenland und Rom daneben verblassen. Wenn Worte etwas aussagen, dann muss das die Bedeutung dieses Kapitels sein. Ich möchte niemals lernen, den tatsächlichen Sinn von Gottes eigenen Worten misszudeuten. Es ist klar und einfach geschrieben. Deshalb muss diese Stelle Folgendes ausdrücken: Die Bedeutung darf nicht vergeistlicht werden. Die 2 und die 10 Stämme Israels werden in ihrem Land wiederhergestellt. Und ein König wird sie regieren. Die letzte große theologische Auseinandersetzung, die Spurgeon durchfocht, war die sogenannte Downgrade-Kontroverse. Im Zuge dieser Auseinandersetzung veröffentlichte er 1891 zusammen mit weiteren Personen ein Glaubensbekenntnis. Darin hielt er unter anderem fest: »Wir erhoffen die persönliche Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit vor dem Anbruch des tausendjährigen Reiches.« Der Glaube an die Wiederkunft Jesu und dem darauf folgenden tausendjährigen Reich ist untrennbar mit dem Glauben an die Zukunft des Volkes Israel verbunden. Spurgeons Erkenntnis in Bezug auf die Bedeutung Israels ist umso bemerkenswerter, da er von seiner Prägung her ein reformierter Theologe war. Diese theologische Richtung, in der es auch manches Gutes gibt, hat keine Sicht für die Zukunft des auserwählten Volkes Gottes. Es liegt nahe, dass Spurgeon aufgrund seines Bibelverständnisses und seiner Angewohnheit, die Heilige Schrift als irrtumsloses und wörtlich zu verstehendes Wort Gottes zu nehmen, in der Israelfrage zu einer anderen Sichtweise kam als die reformierte Theologie seiner Zeit. Auch während des Dritten Reiches gab es verschiedene Theologen und Christen, die sich aufgrund ihrer biblischen Überzeugung in der Judenfrage klar gegen den Antisemitismus stellten. So schrieb der Stuttgarter Landesbischof Wurm im Dezember 1943 an die Reichsregierung: Unser Volk empfindet vielfach die Leiden, die es durch die feindlichen Fliegerangriffe ertragen muss, als Vergeltung für das, was den Juden angetan worden ist. Das Brennen der Häuser und Kirchen, das Splittern und Krachen in den Bombennächten, die Flucht aus den zerstörten Häusern mit wenig Habseligkeiten, die Ratlosigkeit im Suchen eines Zufluchtsortes erinnert die Bevölkerung auf das Peinlichste an das, was bei früheren Anlässen die Juden erdulden mussten. David Jaffin zitiert Bischof Wurm mit folgender Frage während des Zweiten Weltkrieges: Warum kommt dieses Feuer vom Himmel? Es ist die Strafe für das, was wir an den Juden tun. Männer wie Jung Stilling, J.C. Ryle oder C.H. Spurgeon mussten noch an eine Rückkehr der Juden in ihr Vaterland glauben, ohne es zu sehen. Wir blicken heute darauf zurück. Die Staatsgründung Israels ist bereits Geschichte und wir haben sie sichtbar vor Augen. Die Bekehrung des Volkes steht noch aus. Die Rückkehr des jüdischen Volkes in seine jahrtausendealte Heimat ist ein sichtbares Zeichen Gottes für die Nationen, dass Gott sein Volk eben nicht ignoriert. So lesen wir in Jesaja 11, Vers 12: Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. An der Rückkehr der Juden sollten die Völker das Handeln eines lebendigen Gottes erkennen. Doch wie geht man in der heutigen Christenheit mit solch einem Beweis biblischer Wahrheit um? Wenn Stilling, Spurgeon und andere unsere Zeit heute sähen, würden sie nicht entsetzt sein über das laue Verhalten in weiten Teilen der Christenheit in Bezug auf Israel, der Erfüllung biblischer Prophetie und der Naherwartung Jesu? Stilling schrieb: Und wir wissen dann, woran wir sind. Man hat den Eindruck, dass man es größtenteils eben nicht weiß, sonst würde man nicht so halbherzig zu Israel stehen und nicht so lau sein, was die Wiederkunft Jesu angeht. Man toleriert alle Religionen, man sympathisiert mit den erklärten Feinden Israels, man akzeptiert Abstriche am jüdischen Land und Volk, man liberalisiert das unfehlbare Wort Gottes und setzt theologische Gebilde, humanistische Ideen und die eigene Vernunft über das Wort Gottes und merkt gar nicht, dass man sich nur selbst enterbt. Der Hochmut der Christenheit kommt zum Beispiel in der ignoranten Haltung gegenüber dem Staat Israel oder Gottes Handeln an diesem Volk zum Ausdruck. Man wird blind für Gottes Wunder mit Israel. Da gibt es dann alles Mögliche und Unmögliche zu hören. Israel, ein Volk wie jedes andere. Staat Israel, ein Freimaurergebilde. Israel muss bereit sein, Land abzugeben. Dazu kommt auch noch der Gewöhnungseffekt. Wir stehen in Gefahr, uns in falscher Weise an die Ereignisse in Israel zu gewöhnen und das Wunder der Staatswerdung herunterzuspielen. Lange hat man behauptet, die Gemeinde sei an die Stelle Israels getreten. Zwangsläufig musste man deshalb vieles im Alten Testament umdeuten. Von den Kanzeln wurde es verkündigt, im Konfirmanden- und Bibelunterricht gelehrt und in Büchern geschrieben. Wenn ihr etwas über Israel lest, dann ist damit die Gemeinde gemeint. Die Verheißungen in Bezug auf eine Rückkehr Israels in sein Heimatland sind symbolisch oder bildlich zu verstehen, niemals wortwörtlich. Israel hat keine Verheißung auf ein eigenes Land. Doch 1948 hat der Herr selbst den Unterricht übernommen und uns an einem einzigen Tag deutlich gemacht, dass die Rückkehrverheißungen und die damit verbundene Staatsgründung Israels nicht symbolisch, sondern buchstäblich gemeint waren. Damit wurde die Ersatztheologie für alle offensichtlich widerlegt. Die Thesen und Lehren der Menschen vergehen, aber was das Wort Gottes angeht, halten wir hoch. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, Vers 35. Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus der Broschüre Ersatztheologie von Johannes Pflaum und Norbert Lied hörten Sie soeben im zweiten Teil die zweite Hälfte des ersten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.